Gold findet man tatsächlich hier bei uns vor der Haustür. Da muss man nur einmal zum Rhein gehen.
Hört man das am Mikrofon? Da sind tatsächlich so kleine Goldnuggets drin, die mich da anfunkeln.
Das ist wie ein kleiner Wettkampf mit der Natur, ihr diese Schätze abzuringen. Das hilft mir im Beruf extrem, weil ich ganz viel Kommunikation auch für erklärungsbedürftige Produkte mache, Software, Hochtechnologie, wirklich komplexe Themen. Und dann sitze ich mit Ingenieuren zusammen, die wirklich schwieriges Zeug reden, auf gut Deutsch gesagt. Und meine Aufgabe ist, das aber so rüberzubringen, dass es nachher einfach leicht verständlich ist. Und dafür muss ich es aber auch erstmal verstehen.
Hallo, ihr seid bei Erzähl mal gelandet, dem Talk-Podcast der Rheinzeitung. Zweimal im Monat plaudern wir hier mit spannenden, vorstellungswürdigen oder prominenten Menschen aus Koblenz und dem nördlichen Rheinland-Pfalz. Mein Name ist Christian Mack und vor mir sitzt auch schon der nächste Christian, mein Gast, Christian Ganser, hallo.
Ja, hallo.
Schön, dass du da bist. Und normalerweise stelle ich am Anfang des Podcasts meine Gäste natürlich immer vor. Bei dir ist das gar nicht so einfach, weil du so viele Sachen machst, so viel auf der Pfanne hast. Ich fange also mal ganz basic an. Du bist 1980 geboren, also im 45. Lebensjahr.
Das stimmt.
Und zwar wohnst du in Bendorf und bist Papa von zwei Kindern. Du bist selbstständig im Bereich Kommunikation und Design. Die Selbstbezeichnung ist Kreativprofi. Wie würdest du deiner Oma erklären, was du beruflich machst?
Da wäre ich genauso vor eine große Hürde gestellt wie du, denn das Kreative, der Werbe- und Kommunikationsberuf, der ist ja ist eine wichtige Säule, aber es ist auch nicht, sag ich mal, nicht die einzige. Aber ich würde schon sagen, ich helfe Leuten, ihre Ideen, ihre Produkte und ihre Geschichten zu verkaufen.
Mhm. Bekannt bist du, ich sag mal, im Stadtbild in Koblenz, vor allem würde ich sagen, für Pfeffersack und Söhne, eine Gewürzmanufaktur. An der Liebfrauenkirche habt ihr ein Kontor, heißt es, ne?
Ja, genau.
Und da kann man ja Gewürze kaufen, ist ein sehr schöner Laden. Du bist auch als Mitbegründer von Peperito vielleicht den einen oder anderen bekannt. Das ist ein Aperitif auf Pfefferbasis. Und du hast deine Hände auch drin in der alten Limo-Fabrik an der Schützenstraße. Das ist ein Workspace und eine Event-Location. Vielleicht kannst du irgendwie erzählen, wie das alles gekommen ist, dass du das alles machst, weil du hast beim Studium der Computervisualistik angefangen, hast du mir mal erzählt, das aber nicht zu Ende gebracht. Also wie bist du dahin gekommen?
Ja, das erzähle ich gerne. Nach dem Studium der Computervisualistik, das war also relativ früh, da habe ich 2001 mit begonnen, habe ich mich sehr schnell damit konfrontiert gesehen, dass da meine Erwartungen nicht erfüllt wurden. Das war also ein brutaler Informatik- und Mathematikstudiengang und ich habe entweder nicht richtig gelesen oder die Verantwortlichen waren sich noch nicht klar darüber, wie der Studiengang wirklich werden soll. Ich habe da was Kreativeres erwartet. Ich wollte also eigentlich Photoshop benutzen und nicht Photoshop programmieren. Und das habe ich irgendwann eingesehen, dass das nicht das Richtige war und habe dann den Weg einer Ausbildung gewählt in einer mittelständischen Werbeagentur in Neuwied und habe mich dort vom Grafiker zum Atelierleiter, zum Kreativdirektor bis nach einigen Jahren sogar zum Geschäftsführer dort hochgearbeitet. Und einige alte Freunde von mir aus Schulzeiten haben einen ähnlichen Weg eingeschlagen und hatten in Koblenz eine Agentur gegründet. Die kennt man auch oder viele kennen die Agentur Formrausch. Mhm. Und ja, Stefan, Raphael und Tom kenne ich seit Schulzeiten, seit vielen Jahren. Und irgendwann haben wir gesagt, lass uns mal ein Projekt zusammen machen. Wir mögen uns sehr, wir kennen uns schon lange, wir arbeiten im gleichen Bereich. Lass uns mal ein Projekt zusammen machen. Und dann haben wir überlegt, was könnte das sein? Und wir haben erstmal als Koblenzer an Wein gedacht. Mhm. Haben das schnell wieder verworfen, weil uns dann klar war, wir konnten nur die Flasche gestalten, aber den Wein nicht selbst machen. Und ja, da gab es dann ein Schlüsselerlebnis und dann sind wir aufs Thema Gewürze gekommen. Das ist schon 2010, 2011 gewesen und da haben wir dann zu viert Pfeffersack und Söhne gegründet und das gibt's noch heute und das ist heute noch beliebt und erfolgreich. Und ja, im Zuge von Pfeffersack und Söhne habe ich mich sehr viel mit Gewürzen und auch speziell Pfeffern auseinandergesetzt und wusste auch schon vor einiger Zeit, dass ich gern mal was anderes als eine Gewürzmischung mit Pfeffer machen möchte, sondern dass da auch Potenzial vielleicht für ein Getränk hintersteht. Und das haben wir dann vor 3 Jahren rausgebracht. Und das
okay, da müssen wir jetzt mal gucken. Also ich gehe jetzt mal ganz unbedarft an Pfeffer in Getränken ran. Mhm. Das klingt ja erstmal fies. Also man will jetzt nicht unbedingt Pfeffer trinken.
ist tatsächlich ein kommunikatives Problem. Ja. Wenn ich dann sage, okay, da sind Pfeffer drin, eine kleine Prise Salz, ansonsten Zitrone und etwas Tequila, kann sich kein Mensch vorstellen, dass das gut schmeckt.
Okay, bring das mal zusammen für mich.
Ja, also du komponierst ein Getränk, wie du auch ein Gericht komponierst, und da müssen alle beliebten Geschmacksrichtungen rein. Das heißt, Zitrone steuert eine frische Säure bei. Wir haben das Ganze als Likör gemacht, das ist dann auch etwas süß. Und Süße und Säure ist schon mal eine gute Grundbasis. Salz wirkt nur als kleine Prise Geschmacksverstärker, hat gar keinen richtig salzigen Geschmack, sondern es macht den Drink ein bisschen, füllt den Mund etwas mehr und intensiviert die Aromen. Und dann kommt der Pfeffer hinzu und der Pfeffer bringt die ganze Spannung und die Komplexität hinein. Denn was wir gemacht haben, ist, den Pfeffer in Alkohol einzulegen und dann nochmal zu destillieren. Dadurch haben wir die Schärfe entfernt. Und was man da hat, sind die Aromen von verschiedenen Pfeffernsorten. Und die können kräuterig, nussig, erdig, herb, fruchtig sogar sein. Und okay, das macht das Getränk dann spannend.
Das ist ja sehr abstrakt sozusagen, weil wir verbinden ja alle da draußen Pfeffer erstmal nur mit der Schärfe. Und du sagst, ich nehme die Schärfe weg und dann bleibt auch tatsächlich was übrig.
Das ist ein ganz neues Geschmackserlebnis tatsächlich. Mhm. Das konnte sich auch so keiner vorstellen. Selbst die Profis von der Birkenhofbrennerei, die das für uns herstellen, hatten vorher so etwas noch nicht produziert. Das Spannende ist aber, das schmeckt so lecker und so gefällig und es ist so vielseitig einsetzbar. Du kannst das als Spritz trinken, du kannst das in Longdrinks, in Cocktails mixen, du kannst das auch als kleinen kurzen trinken sozusagen oder nur auf Eis. Dass sich wirklich viele Leute gewundert haben, wie man mit so einer Rezeptur dann auf einmal so easy drinking Rezepte irgendwie umsetzen kann.
Spannend. Jetzt haben wir Pfeffersack und Söhne und der Schritt zu dem Peperito ist ja jetzt da, dass ich sehe da Zusammenhänge. Und jetzt musst du aber noch sagen, was es mit der alten Limo-Fabrik mit dir auf sich hat.
Ja, die alte Limo-Fabrik ist ein tolles Projekt, an dem ich gerne ein Teil bin. Allerdings bin ich da kein Begründer. Das haben dann auch meine alten Freunde und Bekannten Markus, Violetta und auch die Steffi initiiert. Das ist eine ganz wunderbare Kreativgemeinschaft. Wir sind dort zurzeit 6, 7 Personen. Also da ist alles dabei, von Künstlern über Fotografen bis eben Grafikdesigner. Und wir teilen uns mehrere Büroräume. Wir haben eine angeschlossene Kunsthalle. Dort gibt es Malkurse für Groß und Klein. Und wir halten dort auch regelmäßig Veranstaltungen und Vernissagen ab. Das heißt also, für Kunstinteressierte ist das eine gute Anlaufstelle. Nicht nur bei der langen Nacht der Museen, sondern auch unterjährig. Wir machen auch mal einen Flohmarkt und andere Events dort.
Klingt so ein bisschen wie so eine Kunst- und Kreativkommune.
Ja, so ist das auch.
Interessant.
Familie, ja, ne?
Ja. Habe ich jetzt mich zu sehr auf diese drei Sachen fokussiert? Du machst ja noch andere Dinge oder möchtest du noch weitere Projekte nennen?
Also das sind alles Projekte, die mich beschäftigen und die mir auch viel Freude machen. Aber mein Kernerwerb ist eigentlich meine eigene Selbstständigkeit als Marketing-Kommunikationsberater und Profi. Da setze ich alles um, von Webseiten, Apps bis hin zu ganzen Logos, Markenentwicklungen und Werbekampagnen. Das mache ich für große Unternehmen, für kleine Unternehmen. Allerdings machen das auch viele, deswegen glaube ich nicht, dass ich da jetzt nochmal viel erzählen muss drüber.
Okay, also das ist sozusagen der Brot- und Butter-Job. Genau. Und die anderen Projekte sind so ein bisschen Herzensprojekte.
Ja, so ist das. Ich glaube.
Aber bringen vielleicht auch 2-3 Euro noch ein.
Ja, das tun sie und vielleicht sind sie auch eine kleine Altersvorsorge. Hm. Aber die wichtigste Funktion ist eigentlich, dass sie was fürs Herz machen, denn das ist auf jeden Fall so ein Rat, den ich jedem mitgeben kann. Findet auch irgendwas in eurem Beruf, was euch richtig Freude macht und euch richtig zum Brennen bringt, und dann geht auch alles andere. Die Pflichtaufgaben gehen dann auch leichter.
Ja, dieser blöde Spruch, wie geht der nochmal? Mach dein Hobby zum Beruf, dann arbeitest du keine Sekunde oder irgendwie sowas.
Ja, wobei, da würde ich auch sagen, mach dein Hobby zum Beruf, dann hast du kein Hobby mehr. Also da muss man auch aufpassen.
Genau. Ja, du tanzt auf vielen Hochzeiten. Ich habe das Gefühl, wird dir schnell langweilig? Oder machst du gern einfach viel?
Mir wird langweilig bei Aufgaben, die mir keine Freude machen. Mhm. Bei Themen und Aufgaben, die mir Freude machen, kann ich extrem hartnäckig sein, extrem mich in die Details einarbeiten und auch extrem lang an so einer Sache dranbleiben. Also geht beides.
Ich habe da schon gemerkt, dass du so ein bisschen so eine Nerd-Seite auch hast, oder dass du dich in Dinge sehr, sehr reinkrallen kannst. Ist das eher eine Eigenschaft, die förderlich ist oder vielleicht auch mal hinderlich?
100% förderlich. Mhm. Das hilft mir Im Privaten auf jeden Fall, um meine Interessen auch auszuleben. Das hilft mir im Beruf extrem, weil ich ganz viel Kommunikation auch für erklärungsbedürftige Produkte mache, Software, Hochtechnologie, wirklich komplexe Themen. Und dann sitze ich mit Ingenieuren zusammen, die wirklich schwieriges Zeug reden, auf gut Deutsch gesagt. Und meine Aufgabe ist, das aber so rüberzubringen, dass es nachher einfach leicht verständlich ist. Und dafür muss ich es aber auch erstmal verstehen. Und das hilft mir auf jeden Fall, dass ich in der Lage bin, sehr schnell Sachverhalte, auch komplexe Sachverhalte zu erfassen, zu strukturieren, auch mal von der anderen Seite zu beleuchten und da vielleicht auch so eine Geschichte rauszuholen, die so noch keiner erzählt hat.
Mhm. Wir haben ja im Vorgespräch schon, wir haben ja schon ein bisschen uns kennengelernt und du hast Ende letzten Jahres schon gesagt, du hast da noch ein Projekt in der Pipeline. Jetzt hast du die Gelegenheit, sozusagen zu sagen, was du neben deinen vielen Hochzeiten, auf denen du schon tanzt, noch vorhast, denn du scheinst noch nicht ganz ausgelastet zu sein.
Das ist so. Ich habe was ganz, ganz Tolles vor. Da freue ich mich auch schon riesig drauf. Und es ist wie eigentlich immer, das eine entsteht aus dem anderen. Also so wie die Idee für Pepperito irgendwie aus Pfeffersack und Söhne entstanden ist, so ist die neue Idee irgendwie aus Pepperito entstanden. Ich habe in den letzten Jahren Veranstaltungen begleitet in Koblenz, zum Beispiel auf dem Frühlingsfest. Dort haben wir Cocktailbars gemacht und Spritzgetränke dann mit Pepperito und auch andere gemixt und ein super Feedback bekommen. Und ich habe tolle Leute kennengelernt, nämlich die Carina und den Kevin vom Spritzatelier. Das wird vielleicht dem einen oder anderen ein Begriff sein. Und mit denen zusammen werde ich im Sommer auch ein kleines Geschäft am Rheinufer eröffnen. Mhm. Und dort werden wir unter anderem auch Spritzgetränke anbieten zum Mitnehmen. Wir werden aber auch touristische Funktionen wahrnehmen. Also das Ziel ist auch, eine Touristinfo zu sein und Anlaufstelle für die vielen Gäste, die Koblenz dort besuchen und am Rheinufer unterwegs sind. Wir möchten gerne eine Art digitalen Stadtführer dort etablieren, sodass ein Showroom, wo die Leute tolle Punkte, Gastronomien, Geschäfte, Markenprodukte finden können, einscannen können, in ihrer Sprache entdecken können und dann vielleicht auch den Weg dorthin in die Stadt finden.
Das heißt, an wen richtet sich sozusagen dieses neue Angebot? An Menschen, die vom Schiff kommen und Koblenz erkunden wollen?
An jeden, der da unterwegs ist und Koblenz irgendwie gerade genießen oder auch entdecken möchte. Das sind natürlich Touristen, dort sind die Anlegestellen für die Schiffe, dort sind die Haltestellen für die Reisebusse. Wir sind dann sozusagen das Begrüßungskomitee und zeigen den richtigen Weg, beantworten Fragen, helfen gerne. Wir sind vielleicht auch die letzte Chance, wenn man in der Stadt nicht das Richtige gefunden hat oder die Tüten nicht so weit tragen möchte, dann gibt es da vielleicht noch eine Chance, eine Kleinigkeit mitzunehmen. Ansonsten sind wir aber auch genauso Anlaufstelle für die Koblenzer, die sagen, ich möchte gern dahin gehen, ich möchte gern mir einen Liegestuhl ausleihen und mir ein kaltes, leckeres Getränk holen und möchte mich mitten auf die Spitze vom deutschen Eck setzen und die Sonne genießen.
Ist ja auch schön. Und ihr seid da, also machst du nicht alleine, ne? Du hast auch Partner wieder?
Genau.
Und ihr seid da auch in Gesprächen mit der Stadt?
Genau, das ist alles noch ganz, ganz frisch. Wir wollen das alle zusammen, das sagen wir uns jetzt schon eine ganze Weile, aber jetzt geht's mit großen Schritten voran und wir werden irgendwann in diesem Sommer eröffnen. Der genaue Termin steht leider noch nicht fest.
Alles klar. Man ist gespannt, wie es so schön heißt. Jetzt haben wir schon viel erfahren über dich. Ich wiederhole mich da gerne. Du tanzt auf vielen Hochzeiten. Du hast aber offensichtlich trotz auch zweier Kinder immer noch die Zeit, noch ein weiteres Hobby irgendwie in deine 24 Stunden reinzukriegen. Das habe ich beim Vorgespräch nur eigentlich so, war das so ein Nebensatz erstmal. Und ich bin da aber sehr, sehr hellhörig geworden, weil ich selber studierter Historiker bin und habe dann bei dir so einen ähnlichen Interessen-Nerdismus gefunden. Du suchst sozusagen in deiner Freizeit gerne mal Schätze mit einem Metalldetektor zum Beispiel.
Unter anderem, ja.
Und du stehst auch schon mal in Gewässern und schürfst nach Gold.
Auch das.
Das finde ich wild. Vielleicht fangen wir mal kurz mit dem Gold an. Mhm. Wo hast du überall schon Gold gefunden?
Also Gold findet
man... Und welche Mengen?
Unmengen.
Nein, okay.
Nein, homöopathische Unmengen. Ja. Nee. Also Gold findet man tatsächlich hier bei uns vor der Haustür. Da muss man nur einmal zum Rhein gehen. Und der Rhein ist tatsächlich goldhöffig, so lautet da der Fachbegriff. Das kommt irgendwo aus der Schweiz und wird dann im Laufe der Kilometer immer kleiner und kleiner und kleiner. Und es sind also winzige Fünkchen, die man aus dem Rheinsand herauswaschen kann. An manchen Stellen besser, an manchen Stellen schlechter, aber es gibt's da eigentlich überall verteilt.
Das heißt, du stehst dann da so, wie man das aus dem Western kennt, mit so einem Sieb im Wasser?
So habe ich angefangen, mit einer Pfanne und mit einem Sieb und habe ein bisschen geschaufelt und habe geguckt und habe mich über jedes kleine Fünkchen wahnsinnig gefreut. Mhm. Und dann dachte ich mir irgendwann, davon kann ich nicht reich werden. Also die Rechnung war wirklich, wenn ich das jetzt noch 40 Jahre lang mache, dann habe ich ein halbes Gramm. Und dann dachte ich mir, muss irgendwie anders gehen. Und wie ich halt eben bin, ich recherchiere, ich mache mich schlau, ich probiere auch einfach mal aus, was soll groß schief gehen. Und tatsächlich gibt es auch in unserer weiteren Region Gold, also der Hunsrück ist zum Beispiel ein Mittelgebirge, in dem man auch Gold finden kann, in den Bächen, in den kleinen Flüssen, nicht in allen, in manchen. Und da gibt es dann auch mal ein bisschen körnigere Stückchen und da kann man sogar nachtauchen und so. Das ist also auf jeden Fall auch ein tolles Hobby im Sommer, wenn es zu heiß ist. Am Bach ist es immer kühl. Darüber hinaus habe ich aber auch schon in Österreich und in Schottland und auch im Bayerischen Wald und auch in Polen schon erfolgreich Gold gewaschen und gefunden.
Aber bevor wir jetzt hier einen Goldrausch auslösen, also das sind wirklich kleine Mengen, das ist im Bereich Hobby. Und wenn man mal jetzt rechnen würde, die Zeit, die du investierst, ist das wahrscheinlich ein geringer Stundenlohn.
Also, wenn man das Benzin abrechnet, dann ist es gar kein Stundenlohn mehr. Muss man einfach so sagen. Wir sind nicht in Kalifornien, nicht in Australien. Das macht man eher aus der sportlichen Herausforderung, weil es schwer ist, Gold zu finden. Das ist nicht einfach. Wenn man einfach hingehen könnte und könnte das so rausholen, dann würde es vermutlich jeder machen, dann würde es sich auch lohnen. Es ist harte Arbeit, körperliche Arbeit. Es ist schwierig, die richtigen Stellen zu finden und dann auch die richtigen Techniken anzuwenden, um das Gold rauszuholen. Das ist wie ein kleiner Wettkampf mit der Natur, ihr diese Schätze abzuringen.
Ist das vielleicht auch so ein bisschen wie Angeln, dass das so ein bisschen was Entspannendes hat
Alle meine Hobbys haben diese ganz wichtige Funktion. Innerhalb von Minuten ist der Kopf freigeblasen. Also wenn ich irgendwo in den Wald gehe oder wenn ich irgendwo an den Bach gehe und anfange da zu arbeiten, sozusagen mein Hobby zu arbeiten, dann tanke ich sofort auf. In Minutenschnelle ist der Kopf wieder frei und ich merke richtig, wie ich mich regeneriere.
Ich nehme an, man steht dann auch länger im Wasser, bis man irgendwas findet. Das geht nicht ratzfatz.
Also ich kann jetzt natürlich schon die ersten Weisheiten sagen. Also an einer guten Stelle kommt das Gold relativ schnell tatsächlich. Also wenn man jetzt eine Stunde rumprobiert und findet gar nichts, dann sollte man vielleicht einen anderen Platz ausprobieren. Aber es kann Wochen und Monate dauern, bis man mal so einen guten Platz gefunden hat.
Du hast so ein paar Sachen mitgebracht, so ein kleines Röhrchen mit Nuggets. Wo haben wir die? Ihr könnt die da draußen natürlich jetzt leider nicht sehen, aber ich habe hier so ein kleines, so ich sag mal, halbdaumengroßes Gläschen. Ich versuche mal, hört man das am Mikrofon? Da sind tatsächlich so kleine Goldnuggets drin, die mich da anfunkeln. Ein kleines durchsichtiges Plexiglasröhrchen, würde ich sagen. Die sind jetzt überschaubar groß, sage ich mal. Sind das schon eher größere Teile, die man dann aufhebt?
Das hier ist so ziemlich das Größte, was man in Deutschland überhaupt finden kann.
Ja.
Viel größer wird es nicht. Also es gibt absolute Ausnahme-Einzelfunde, die in einen Bereich gehen, der über einem Gramm liegt. Das meiste sind wirkliche Staubkörnchen. Das hier sind schon teilweise 3, 4 oder 5 Millimeter große Stückchen. Das ist schon sehr, sehr selten. Und das ist auch sind die Highlights eines ganzen Jahres, die du da auf deinem Daumennagel ausbreiten könntest.
Die Ernte eines Jahres habe ich jetzt gerade vorm Mikro geschüttelt. Was wäre das wert, wenn man das jetzt einschmelzen würde oder weggeben würde?
Wenn du es einschmelzen würdest, würdest du einen großen Teil des Wertes zerstören. Es gibt tatsächlich Sammler, die Mineraliensammler oder auch Naturgoldsammler, die deutsche kleine Nuggets viel höher bewerten als der reine Goldpreis. Jetzt würde ich sagen, ein paar hundert Euro sind das. Aber wie gesagt, die habe ich auch locker an Benzin verfahren im letzten Jahr.
Ja,
deswegen, genau. Alle, die jetzt hier das große Geschäft wittern, die kann ich da nur warnen.
Gut, dass du das nochmal einordnest, genau. Schatzsuche, das ist sowohl das Gold als Hobby, als auch so ein bisschen, du suchst auch nach anderen Erdschätzen. Ich habe gerade schon gesagt, mit dem Metalldetektor bist du auch gerne mal unterwegs. Ich nehme an, dass das ähnlich meditativ vielleicht ist, wenn man durch den Wald rennt und dort Sachen sucht. Und du hast nicht nur gesucht, sondern du machst es auch schon seit 10 Jahren, hast du gesagt vorhin. Du hast auch eine ganze Menge Dinge aus dem Böden der Region schon rausgeholt. Vielleicht bevor wir uns mal angucken, / hören, was das ist. Du hast nämlich ein paar Sachen mitgebracht. Wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass du das gemacht hast, dass du angefangen hast?
Schon als Kind habe ich die entsprechende Literatur verschlungen. Also von Römer-Romanen bis hin zu Die Schatzinsel von Robert Louis Stevenson und solchen Geschichten hat mich immer schon so die Vergangenheit interessiert, alte Zeiten. Und es gibt tatsächlich auch so Episoden aus meiner Kindheit, in denen wir dann die Thermen in Trier besucht haben und mein Vater konnte mich gar nicht losbekommen, weil ich nur auf dem Boden rumgeschaut habe und geschaut habe, ob ich irgendeine Münze oder irgendeine Scherbe vielleicht entdecken und mitnehmen kann. Also das hat mich schon als Kind ganz doll fasziniert, solche alten Sachen zu erkunden und vielleicht auch die Geschichte dahinter, also sie anzufassen, sie zu erfahren, erfühlen und aber auch die Geschichte dahinter zu lernen. Ich habe das durch ja das Übliche, die Jugendzeit und auch die berufliche Anfangszeit total aus den Augen verloren, habe aber vor einer ganzen Weile gemerkt, ich brauche einen Ausgleich. Immer den Kopf sozusagen zu leeren oder sich kreative Ideen abzuringen, nur die ganze Zeit nur am Schreibtisch zu sitzen, funktioniert für mich nicht. Ich muss auch wieder irgendwie auftanken und den Kopf wieder vollkriegen mit anderen Sachen. Und habe mir dann irgendwann tatsächlich so einen Metalldetektor gekauft und bin losgezogen.
Aber ist das nicht schön, dass man sozusagen auch im fortschreitenden Alter, ich will nicht dramatisieren, dann sagen kann, hey, ich besinne mich nochmal auf Dinge zurück, die mir früher Spaß gemacht haben. Und auch wenn es jetzt kein beruflicher Neustart oder so ist, aber man macht nochmal was einem früher vielleicht Freude gemacht hätte und entdeckt das wieder für sich.
Ja, sehr. Ich würde auch sagen, da habe ich wieder ein Stück zu mir selbst gefunden durch diese Tätigkeit, dass ist auf jeden Fall ein großer Teil meines Wesens und das nimmt nicht nur einen großen Teil meiner Zeit ein, sondern es entspricht mir auch total und es erfüllt mich auch.
Ja Mensch, dann lass uns mal in die Kiste gucken, die du mitgebracht hast. Wie machen wir das am besten? Vielleicht gibt es ein bisschen Gerumpel am Mikrofon, weil wir jetzt mal hier rüber gehen.
Nimm dir mal einfach eine, die dich anspricht.
Warte mal, zack, zack, zack. Das ist hier bestes, fangen wir mit der an, das sind zwei verschiedene. Also ich habe hier so kleine schwarze Schäden, naja, klein ist eigentlich schon untertrieben. Sehen aus wie so Schmuckschatullen.
Ja, das sind Schmucktableaus, genau.
Ja.
Aus schwarzem Samt.
Und da haben wir jetzt mal zwei von dreien schon mal hier auf dem Tisch liegen. Da sind die Funde drin. Wo fangen wir denn an? Also das, was mich als erstes natürlich krass anlacht, ist eine große Speerspitze, die wirklich so aussieht, wie man sich das so vorstellt, aus irgendwelchen alten Sandalenfilmen oder die ist aber noch älter als Sandale, als Antike.
Ich glaube, Sandalen gab's, aber in der Antike sind wir noch nicht. Da sind wir in der Vorgeschichte. Was du da gerade hast, ist eine kleine bronzezeitliche Speerspitze.
Klein ist relativ. Das Ding ist, was soll das haben? 5-6 Zentimeter?
Ja, die können durchaus dreimal so lang werden, wenn es wirkliche Lanzenspitzen sind. Das hier wird vermutlich ein kleinerer Wurfspeer gewesen sein.
Wenn du sagst bronzezeitlich, dann gib uns die Einordnung, wie alt ist das Ding?
Ja, typologisch ist das nicht ganz eindeutig. Was wir sagen können, ist mindestens 3000 Jahre. Aber ob wir da jetzt in der späten oder in der mittleren Bronzezeit sind, das ist nicht ganz eindeutig. Die laufen da so ein bisschen durch. Es gibt zwar gewisse Merkmale, aber bei der hier nicht.
Da triffst du jetzt auch mein Historiker-Nerd-Herz. Krass. Ich habe gerade eine 3000 Jahre alte Speerspitze in der Hand, mit der Menschen gejagt haben und wer weiß, was noch angestellt haben.
Genau, und die, wieso die in den Boden gekommen ist, ist auch leider nicht ganz klar. Also, das möchte ich vielleicht auch noch erwähnen, man kann nicht einfach so losziehen mit einem Metalldetektor, sondern man sollte das mit Profis zusammen machen in der Zusammenarbeit und man darf es auch übrigens nur in der Zusammenarbeit mit Profis machen. Das heißt, man braucht eine amtliche Nachforschungsgenehmigung für das alles und wenn man so solche Funde aus dem Boden nimmt, dann muss man auch verantwortungsvoll damit umgehen und auch schauen, was war da noch drumrum. In dem Fall hatten wir hier eine markante Bergkuppe, was auf zwei Dinge schließen lässt, nämlich entweder auf eine Bestattung, dass dort auf der Bergkuppe jemand beerdigt wurde mit seinen Waffen, oder auf eine Opferdeponierung. Das heißt, da wurde sozusagen diese Lanzenspitze eventuell in einem Ritual niedergelegt und geopfert für irgendeinen Zweck. Leider ließ sich das nicht mehr feststellen, auch durch die Profis von der Landesarchäologie nicht. Die schauen natürlich auf solche Funde drauf, die werden also abgegeben, gemeldet, dokumentiert und dann wird versucht, da auch noch das letzte Quäntchen Wissen rauszupressen, auch aus dem Fundort gegebenenfalls.
Ja, das ist das, was sich dann auch so interessiert, ne? Also die mögliche Geschichte hinter dem Objekt.
Ja, cool. Sehr.
Gut, dass du es gerade gesagt hast mit der Einordnung, ne? Also genauso wie wir hier nicht zum wilden Goldschürfen aufrufen wollen, wollen wir auch nicht zum wilden Bodenschatz suchen und Artefakte aus dem Boden raus buddeln, unautorisiert aufrufen. Das ist gut, dass du es sagst, aber da wollte ich auch gerne mal drauf zurückkommen. Du bist quasi ja sozusagen offizieller Partner auch des Landes, also du findest Dinge und gibst die dann auch in die Obhut des Landes Rheinland-Pfalz und dann werden Dinge zum Teil auch ausgestellt, die du gefunden hast.
Genau so ist es. Also ich habe so eine offizielle Nachforschungsgenehmigung für ein bestimmtes Gebiet. Ich kann also auch nicht überall hinlaufen, sondern ich habe mein eigenes Forschungsprojekt, meine eigenen Regionen, die ich gerne untersuchen möchte, und alle Funde, die ich dort mache, werden mindestens einmal im Jahr bei den Archäologen abgegeben und die erfassen die dann mit einer Fundnummer, die werden fotografiert, die Fundkoordinaten, also der genaue Fundort wird erfasst, und sollte da dann noch etwas anderes auftauchen, vielleicht Laserscan, also im Luftbild irgendwas zu erkennen sein und so, dann kann sowas durchaus auch weitere Forschungen nach sich ziehen. Zum anderen helfe ich auch und habe in der Vergangenheit auch bei archäologischen Grabungen mitgeholfen, also von der Uni Frankfurt oder von der Landesarchäologie bei Prospektionen oder auch als römische Schichten an der Stadtmauer von Koblenz ausgegraben wurden, war ich sozusagen Helfer, weil es ist halt, ich bin halt nun mal jetzt auch ein Experte mit dem Metalldetektor, nachdem ich mehrere hunderttausend Löcher gegraben habe. Und ja. Das können auch nicht alle Archäologen so gut. Ja, und ich habe auch sogar schon die Polizei bei Ermittlungsarbeiten unterstützt und schon an Tatorten gesucht.
Oh, kannst du dazu was sagen?
Ja, also es gab ein schlimmes Vorkommen, da sind zwei Polizisten umgebracht worden. Das war ein Kusel, vielleicht erinnert sich der eine oder andere. Und da haben wir mit einer Gruppe von Sonnengängern die Spurensicherung unterstützt und haben noch Projektilreste gesucht und auch also in schwierigen Gelände auch noch finden können.
Hm. Dann lass uns doch von den Projektilresten, die da gefunden wurden, auf die Kiste, die vor uns liegt, oder das Schatüllchen zurückkommen. Da liegt nämlich auch ein Projektil drin, eine runde, relativ schwere, aber kleine Kugel. Blei.
Ja, das zum ist größten Blei. Teil. Zum größten Teil Blei.
Genau. Und das heißt, es ist eine Musketen- oder eine Kugel, die man mit einem Gewehr verschossen hat?
Ja, so kann man es sagen. Also die ist aus dem 17. Jahrhundert. Also in dieser Zeit war bei uns der 30-jährige Krieg und etwas später der Pfälzische Erbfolgekrieg. Und da hat man mit verschiedenen Waffen geschossen, also mit kleinen Pistolen, mit Hackebusen, mit richtigen Musketen. Und das hier ist jetzt von einer Hakenbüchse. Das ist also ein schweres Gewehr, was für entfernte Schüsse gedacht war. Wie so eine Art Scharfschützengewehr.
Das sind dann noch diese Feuerlader, die man von vorne so stopft dann, ne?
Genau, da sind wir sogar noch in der Zeit der Lundenschlösser. Die haben also noch so richtig eine brennende Lunte am Gewehr gehabt.
So eine Zündschnur quasi.
Genau, ja.
Und das, du sagst zum Teil Blei, weil man kann sehen, dass da innen drin noch was anderes ist. Ein Stein.
Genau.
Wie kommt das zustande?
Also jeder Soldat musste seine eigenen Kugeln gießen. Die Kaliber waren noch nicht genormt. Also es gab da noch nicht wie heute jetzt die Standardpatrone, die für alle Gewehre gepasst hat, sondern jeder war für seinen eigenen Vorrat verantwortlich. Und das hat auch Geld gekostet. Das Blei musste gekauft werden und es war nicht immer verfügbar. Die Heere sind ja auch durchs Land gezogen und haben geplündert, was ging. Aber es gab auch irgendwann nichts mehr nach so und so vielen Jahren Krieg. Hm. Und Blei war rar, aber schießen wollte man trotzdem als Soldat. Und dann haben die einfach einen Stein genommen, haben den in die Form gelegt und haben sozusagen nur noch die Außenhülle mit Blei rund gegossen, um Material zu sparen.
Clever. Gehen wir in der Zeit noch ein bisschen zurück. Ein Objekt, finde ich, sticht hier so ein bisschen raus, auch allein schon von der Form. Das sieht aus wie ein ganz langer Nagel und hinten ist es so ein bisschen abgeflacht, so ein bisschen eingedrückt. Ich würde mal sagen, so 10 cm lang. Dass, wenn ich das im Boden finden würde, ich weiß nicht, ob ich damit was anfangen könnte und ob ich das überhaupt als wertvoll erkennen würde. Was ist es?
Also das ist ein römisches Ohrlöffelchen, so ist der Fachbegriff. Das ist wie eine Art kosmetisches Multitool der Antike. Mhm. Du hast das schon richtig beschrieben, es ist im Grunde eine Nadel, also eine sehr spitze Nadel. Damit konnte man zum Beispiel Abszesse öffnen, Pickel oder vielleicht auch einen Splitter aus der Haut entfernen. Und auf der Rückseite haben wir so eine kleine abgeflachte Zunge und damit konnte man sich die Ohren reinigen oder man konnte auch ein bisschen Salbe aus einer kleinen Tube rausholen und vielleicht auf der Haut verstreichen.
Ah, die Leute haben sich also schon vor tausenden Jahren Dinge in die Ohren gesteckt. Ein antikes Q-Tip.
So ist es.
Unter anderem als Multitool.
Genau.
Münzen hast du auch da liegen. Das sind, ich glaube, eine römische Münze, ne?
Zwei, wir haben da zwei Römer.
Nehmen wir mal die größere, nehme ich mal in die Hand und
schönes, ein schönes Beispiel für die Inflation schon in der Antike.
Was haben wir hier?
Das ist ein römischer Silberdinar aus dem 2. Jahrhundert vor Christus. Also noch zur,
ist das ein Frauenkopf oder ein Männerkopf?
Das ist ein Apollo. Das ist eine Götterfigur, also ein römischer Gott. Apollo, daneben ist eine kleine Buchstabenkombination. Das soll auch Roma heißen, aber ist natürlich sehr, fast wie ein Logo eigentlich. Und auf der Rückseite haben wir zwei Laren, das sind Hausgötter, römische Hausgötter. Und ja, die Münze wurde 112, 111 vor Christus in Rom auch selbst geprägt. Und das ist so ziemlich das Älteste, was man bei uns in der Gegend überhaupt finden kann.
Krass.
Und diese Münzen wurden im Grunde zum ersten Mal mit den Legionen von Julius Caesar hier in die Gegend gebracht. Der war ja bei uns unterwegs, das wissen ja auch die wenigsten. Mhm. Und vermutlich hat ein Soldat von Caesar die verloren.
Spannend, spannend, spannend. Dann lass uns noch eine Münze noch rauspicken. Ich glaube, es war diese hier, ähnlich groß. Die ist ein bisschen jünger sozusagen.
Ja.
Und auch mit der Lokalgeschichte verwoben. Die ist auch dünner, merke ich gerade.
Die ist sehr dünn. Auch dünn.
Ja. Und was haben wir da? Jemand im Schlüssel.
Genau.
Und wer sich auskennt, so ein bisschen mit christlicher Symbolik, Petrus.
Das ist Petrus, genau. Und nach diesem wurde die Münze auch im Volksmund benannt. Also eigentlich ist es ein Albus, ein Weißpfennig. Wird so genannt, weil er durch die gute Silberlegierung eine weiße Farbe hat. Es gab auch schlechtere, die waren die Möhrchen, also wie kleine schwarze sozusagen oder schwärzliche Pfennige. Aber das ist ein Albus und der wurde im Volksmund Petermännchen genannt, weil der Petrus eben drauf ist. Und das war das wichtigste Kleingeld zwischen Mainz, Trier und Köln. Und die wurden zu der Zeit, aus der diese Münze stammt, also auch so Mitte des 17. Jahrhunderts, zum größten Teil oder fast nur in Koblenz geprägt. Und zwar auf dem Münzplatz.
Ah, okay.
Der heißt ja nicht umsonst so.
Genau, der hat ja heute noch diesen Namen. Da weiß man vielleicht auch nicht unbedingt, warum. Also ich meine, man kann sich das vielleicht denken, dass da was mit Münzen zu tun hat, logischerweise. Aber wenn man das dann so vor Augen geführt kriegt. Interessant, interessant. Du darfst jetzt aus deinem eigenen Arsenal auch nochmal ein Stück aussuchen, bevor ich hier jetzt eine Auswahl treffe. Alle werden wir nicht besprechen können, aber was würdest du sagen, ist noch besonders schön oder vorstellungswürdig?
Also was ich noch toll finde, ist die Schnalle, die du mal dir gerne nehmen kannst. Das ist also eine relativ große Schnalle.
Ja, also es sieht aus wie so ein Stück wirklich von einem modernen Gürtel, muss man sagen. Ne?
Ja, kann man sagen. Also die hat auch so ein Endblech und die ist ziemlich präzise gearbeitet.
Schwer auch.
Sehr schwer, aus Bronze oder aus Messing und dann mit Resten einer Vergoldung. Und das Bemerkenswerte ist, und sie ist auch wirklich schön verziert, und wer sich mit der Stilistik auskennt, der wird vielleicht Anklänge der Gotik da drin finden, und auch aus der Zeit ist die Münze, also die Schnalle, also die ist aus dem Mittelalter. Und das Besondere ist, dass ich die in einem sehr lehmigen, feuchten Boden gefunden habe und sogar noch Teile des Leders erhalten sind. Das ist halt was sehr Besonderes, wenn man organische Reste noch findet. Das finden die Archäologen auch immer ganz toll, denn die können aus Leder, aus Stoff oder aus Knochen noch viel, viel mehr Informationen ziehen als aus dem reinen Metall allein. Und das ist eben auch eine wichtige Aufgabe, die wir haben, nicht nur mit dem Metalldetektor rumzulaufen, zu gucken, sondern auch links und rechts zu schauen, was liegt da noch an Stein, was liegt da noch an Keramik, welche Bodenbeschaffenheiten finde ich, kann ich noch irgendwelche Überreste im Wald vielleicht erkennen. Und sowas wird auch alles gemeldet und trägt dann hoffentlich zum Wissen bei.
Also das heißt, du hast ja auch schon mal Stücke von dir selber in irgendeiner Ausstellung auch angucken können?
Ja, durchaus. Also ja. Es war jetzt, also ich habe zum Beispiel so eine römische Schwertscheide oder die Spitze einer römischen Schwertscheide, die war jetzt im Mennonitenmuseum in Neuwied ausgestellt. Da gab es jetzt eine Ausstellung zum Limes, und ansonsten gibt es noch einen ganz tollen Fund, der ist in der Dauerausstellung auf der Festung Erbreitstein. Das ist eine bronzezeitliche Bestattung gewesen, und das sind die ältesten Glasperlen, die man in Rheinland-Pfalz gefunden hat, mit einer Bernsteinperle und mit so schönen Bronzeröllchen. Das war so ein ganz toller Brustschmuck, und da war auch etwas noch an Werkzeug dabei. Und ja, das ist dann, sowas bleibt dann auch beim Land und wird dann auch der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt.
Crazy. Um jetzt mal den Bogen so ein bisschen auch in die neuere Zeit zu schlagen. Du hast ja auch Funde aus der französischen Besatzungszeit. Und aber, ich sag mal, das Jüngste, was jetzt hier liegt, ist, das sieht auch relativ, ja, modern aus. Da steht hinten Sterling drauf, also wahrscheinlich Silber. Mhm. Das ist ein Kleeblatt, würde ich sagen, oder sowas in der Art. Irgendwie ein Blatt, ein kleines Abzeichen oder sowas. Auch so etwas größer als ein Daumennagel. Was ist das und aus welcher Zeit stammt das?
Ja, das ist also ein stilisiertes Eichenblatt. Das wird man jetzt intuitiv Eichenblatt. Nicht als solches so erkennen.
Okay.
Es soll,
ja, doch.
Soll aber eines sein.
Und Botanik und ich.
Ein massives Silberabzeichen. Das wurde am Kragen getragen von einem amerikanischen Soldaten. Und zwar war das ein Oberstleutnant also ein relativ hoher Offizier. Und der Fundort ist einige Kilometer von der Brücke von Remagen entfernt. Und
hart umkämpft im Zweiten Weltkrieg?
Hart umkämpft. Allerdings habe ich jetzt nicht direkt im Schlachtgeschehen gesucht, sondern etwas abseits, aber strategisch ganz gut gelegen, wo man einen Ausblick auch hatte. Und wahrscheinlich wird der kommandierende Offizier, der vielleicht sogar den Angriff geleitet hat, dieses Abzeichen verloren haben. Weil so viele Oberstleutnants sind nicht rumgelaufen zu der Zeit. Und in der Gegend kann durchaus sein, dass natürlich 1946 oder 47 noch mal jemand spazieren gegangen ist. Aber die Chancen sind eigentlich schon so, dass das mit diesem Event zusammenhängt.
Ja, da sieht man mal die Bandbreite an Bodenfunden, die da möglich sind, von jetzt in dem Fall Bronzezeit bis Zweiter Weltkrieg oder Ende Zweiter Weltkrieg. Bevor wir jetzt hier völlig abdriften in die Bodenfunde, du hast auch vor, das auch nochmal im Video ein bisschen zu präsentieren. Erzähl mal.
Ja, ich denke ja immer aus der Kundensicht, ne? Das ist ja mein Beruf als Werbemensch, nicht nur meine eigene Perspektive einzunehmen. Dann würde ich jetzt sagen, jetzt habe ich hier schön was erzählt, alle konnten mir zuhören und gut ist. Aber ich weiß ganz genau, dass die Leute, die jetzt hier draußen sitzen und wirklich uns zuhören, dass sie das auch gerne mal wirklich selbst sehen würden. Und das möchte ich ermöglichen. Ich habe auf die Schnelle einen Instagram-Account angelegt, der heißt Confluencia Explorations.
Okay, wir verlinken das mal in den Shownotes.
Und ich habe schon angefangen, einige Exponate mal abzufilmen und auch nochmal die Beschreibungen dazu zu schreiben. Und das wird jetzt einfach mal in den nächsten Wochen noch weiter gefüttert. Da wird einiges dazukommen. Und wen es wirklich interessiert, der ist herzlich eingeladen, sich das auch anzuschauen und die Funde dann im Video sozusagen zu betrachten. Und ihr könnt auch gerne noch Fragen stellen oder
ein paar Fotos von den Stücken werden wir dann gleich auch noch machen und die dann auch in den Artikel zu diesem Podcast noch dazu schreiben oder stellen. Und auch das wird natürlich in den Shownotes verlinkt. Und einen letzten Fund muss ich jetzt doch mal mit dir besprechen, weil der einfach herausragend ist, allein schon vom Gewicht her. Ich habe eine runde, große Kugel und ich glaube, da muss man jetzt kein Experte sein, metallisch, um zu erkennen, was das ist. Das ist definitiv eine Kanonenkugel. Die ist richtig schwer und wenn ich mir vorstelle, dass die durch die Luft geflogen ist und irgendwo gegen, dann möchte ich nicht wissen, was die für Löcher hinterlassen hat. Was ist es genau?
Ja, du hast es gesagt.
Warte mal, ich stelle die mal ganz kurz auf den Tisch, dann hört man vielleicht so wie Entschuldigung.
Ja.
Die macht richtig Bums.
Ja. Die macht Bums. Sorry. Das ist tatsächlich eine Kanonenkugel. Die Einordnung, die zeitliche Einordnung ist ganz interessant. Wenn du mal schaust, du erkennst da solche Gussrillen. Also eine Gusslinie in der Mitte. Eine gewisse Unrundigkeit und du hast da so ein Loch drin. Das ist ein sogenannter Lunker, das ist also ein Gussfehler. Und das passiert eigentlich nur bei sehr frühen Kanonenkugeln. Das heißt, wenn wir jetzt in die Zeit der Napoleonischen Kriege schauen, dann sind die Dinger schon richtig glatt wie ein Babypopo und perfekt industriell genormt.
Ah, jetzt erkenne ich diese Linie
genau.
Auch. Und wie das, so ein Äquator.
Bei ja,
so
genau. Ja. Und das hier ist halt noch so eine richtig rau gefertigte Kanonenkugel des 17. Jahrhunderts. Mhm. Also auch aus der Zeit des Dreißigjährigen oder Pfälzischen Erbfolgekrieges.
Also könnte man schon so ein bisschen Muckibudentraining mitmachen mit dem Ding. Hatte wirklich Gewicht.
Ja. Die kommt aus dem Kontext. Das ist kein Einzelfund gewesen, sondern wo die herkam, gab es noch weitere. Und es gab auch noch sehr, sehr viele Hakenbüchsenkugeln und Musketenkugeln. Im Grunde ist es also ein ganzes Schlachtfeld, das ich da entdeckt und ausgewertet habe. Und logischerweise sind auch die Koordinaten dann zur Archäologie gegangen und die wissen, dass dann dort also gekämpft wurde. Und welche Schlüsse die daraus dann ziehen oder ob das mal publiziert wird, das liegt dann bei den Profis.
Christian, ich könnte noch stundenlang mit dir über Bodenschätze alleine reden und Bodenfunde. Das würde aber den Rahmen dieses Podcasts extrem sprengen. Ich glaube, zu jedem einzelnen Stück, was hier vor uns liegt, könnte man eine halbe Stunde wahrscheinlich erzählen und es wäre auf jeden Fall, würde es spannend bleiben. An dieser Stelle machen wir einen Cut, damit es nicht zu lange wird in der Gesamtzeit. Ich bedanke mich herzlich für das Gespräch. Schön, dass du da warst.
Ja, fand ich auch. Danke.
Christian Ganser, kreativer Kopf, Tausendsasser und auch offensichtlich Experte für Bodenfunde. Schön, dass du da warst. Unseren schönen Podcast Erzähl mal, den gibt's zweimal im Monat auf allen Podcast-Plattformen zu hören und immer im Wechsel mit meiner Kollegin Nina Borowski erscheint der dann. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhört und sage bis zum nächsten Mal.